Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist der offizielle Monarchs-Podcast, der Podcast von den Dresden Monarchs, der Monarchs-Cast. Wieder hier für Sie zu Gast, Erik. Hallo, Erik.
Hallo, Welt. Bin ich jetzt hier in der Nachrichtensendung? Hallo, Markus, grüß dich.
Ja, das ist wunderschön. Ich wollte dich einfach mal völlig aus dem Konzept bringen. Hat funktioniert. Das Wetter, das soll schön werden. Aber das macht dann hier jemand anders. Klaus Kleber oder sowas habe ich gehört.
Klaus Kleber. Aber, Leute, Großsportverein, die Dresden Monarchs haben 1000 Mitglieder. Wir haben jetzt unser 1000. Mitglied in den Verein begrüßen dürfen. Ist das nicht schön?
Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, was uns das jetzt bringt, aber immerhin Großsportverein.
Ja, ich weiß nicht. Also laut dem Artikel, mal gucken, vielleicht bringt das so sportpolitisch ein bisschen was, dass man irgendwie eher mal gesehen wird bei irgendwelchen, keine Ahnung, vielleicht bei finanziellen Vergaben oder so. Keine Ahnung. Wir sind jetzt ein Großsportverein mit 1000 Mitgliedern. Feiern wir einfach mal. Ja, und passend dazu, dass sich der Verein vergrößert hat, haben wir noch eine News für euch. Und zwar gibt es jetzt ein Frauenteam oder wird es ein Frauenfootballteam geben? Das gab es schon mal in der Geschichte der Monarchs, und zwar 2002 bis 2012 gab es schon mal ein Frauenteam. Das hat sich dann leider aufgelöst, aber jetzt soll es wieder losgehen. Da haben sich ein paar Mädels und Frauen gefunden und die möchten ein Team auf die Beine stellen. Und zwar wird es ab Montag, den 25. immer 18 Uhr bis 19.30 Uhr auf der Bernie im Trainingszentrum ein gemeinsames Training geben. Und da seid ihr gern recht herzlich eingeladen, wenn ihr da Bock drauf habt. Guckt euch das mal an. Da bedarf es auch keiner großen Football-Kenntnisse oder besonderer körperlicher Voraussetzungen. Ihr müsst einfach nur Bock mitbringen und wettergemäße Kleidung. Und alles andere wird dann eben in den ganzen Trainingseinheiten natürlich einem beigebracht. Also braucht ihr euch da keine Gedanken machen, wenn ihr jetzt nie ganz so tief drin seid in der Football-Materie. Das ist jetzt alles erst im Entstehen. Der Plan ist, dass im Herbst 2024 dann erst das Freundschaftsspiel ausgetragen wird. Das heißt, es wird jetzt ein Jahr lang, hat das Team jetzt Zeit, sich quasi zu finden, aufzubauen und zu einem Damenteam heranzuwachsen. Also wenn ihr da Lust habt, Mädels und Frauen ab 16 Jahren, geht da gerne mal vorbei und erweitert einfach die Monarchs-Familie.
Sehr schön. Das Grund zu feiern hatten auch unsere U19-Nationalmannschaft.
Das ist richtig. Und zwar haben die U19-Junioren in Schwäbisch Hall gegen die italienische Nationalmannschaft gespielt. Da ist er, EM ist das. Und hat 41-12 gewinnen können. Und das sind auch von uns, haben wir zwei Leute, die mit dabei sind. Und zwar Coach Martin Schmidt, der die D-Line coacht. Und unsere Kai Ludwig, der dort als Linebacker gelistet ist.
Sehr schön, dann herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle an die Junioren. Jetzt aber mal hier zurück zu uns, zu den Monarchs. Und ja, wir haben heute ein bisschen was vor mit euch.
Leute, wir haben heute eine pickepackevolle Sendung.
Ja, wir haben Paderborn. Da müssen wir drüber reden, das letzte Saisonspiel. Wir haben Special Guest für unser Interview. Dazu kommen wir dann später. Lasst euch überraschen, wer da heute zu Gast ist. Es wird tatsächlich mal eine Überraschung. Natürlich werden wir auch mal gucken, was uns mit Saarland erwartet. Und Überraschung, wir haben schon wieder ein Gewinnspiel. Das ist auch wild. Das hatten wir auch jetzt. Hatten erst ein Gewinnspiel, jetzt gibt es direkt das nächste Gewinnspiel
Geht das hier wie beim Brezelbacken. Aber ich würde sagen, da reden wir nie länger um den heißen Brei herum. Da gehen wir einfach direkt mal ins Recap von Paderborn rein.
Richtig.
50-14 haben wir gewonnen. Markus hat am nächsten getippt bei unserem kleinen Tippspiel mit plus 24, plus 34 ist es ja nur ausgegangen. Du warst am nächsten dran, das gefällt mir.
Plus 36, aber Mathe ist nicht so wichtig.
14, hast recht.
Ja. Das ist richtig. Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir hin wollten. Aber gehen wir einfach mal, gucken wir uns das Spiel mal an. Es war auf jeden Fall die zu erwartende Machtdemonstration, wenn man es so nennen möchte, weil bis zum dritten Quarter hat man ja keine Offense-Punkte zugelassen. also nee, bis zum Ende des dritten Quarters sogar, erst im vierten dann, wo einige Backups drauf waren, konnte dann Paderborn mal ein paar Punkte erzielen.
Genau. Und du sagst schon, keine Offensive-Punkte zugelassen. Ja, Dresden hat eigentlich recht stark gestartet, wie in Berlin. Und naja, gut, es gab einen Touchdown-Pass von Steven, aber leider war das ein Interception-Return-Touchdown für Paderborn. Also deswegen meinte ich, da gab es direkt einen Defensive-Touchdown für Paderborn und da stand es dann erstmal 7-0 für ja, Paderborn.
Ja, ich glaube, da waren alle überrascht, nicht nur Dresden, sondern auch Paderborn selber, dass das Spiel so anfing. Man hat es dann aber auch gesehen, ja, Dresden ging kurz raus, hat sich geschüttelt. Steven hat, glaube ich, nochmal das Playbook genommen und hat es dann richtig rumgehalten, hat sich gedacht, na, meine Güte, wenn das auf dem Kopf liegt, was will man da machen? Weil danach ging es ja auch wie am Schnürchen. Ne? Erst Nico Barrow mit einem Touchdown. Apropos, also Nico Barrow, meine Fresse, hatte der ein Spiel. Also herrlich, was der gemacht hat. Ja, aber der war ja nie alleine, ne? Auch Tommy Wilson durfte sich mit einem Touchdown einreihen.
Genau, und dann kam noch der dritte Touchdown. Der folgte dann von unserer Defense wiederum. Das war dann ein Interception-Return-Touchdown von unserem Franzosen Angelo Drück.
Drück? Sicher, dass es Drück ist, nicht
Drück? Weiß ich nie, aber Alex im Stadion sagt das immer so.
Und, okay, dann Angelo Drück.
Einfach mal. Ja. Ist ein Franzose, ne?
Ja, kann man machen.
Ja, und danach konnte direkt Nico Bauer nochmal mit einem Rushing-Touchdown über 28 Yard punkten und dann war auch erstmal Halbzeit, da durfte Paderborn dann erstmal durchatmen und unsere Offense auch erstmal wieder durchatmen.
Ja, also es ging wirklich hintereinander weg. Noch zu erwähnen sein, Jonas Georgi stand als Kicker dann auf dem Platz, der hat 6 von 6 PATs verwandelt. Ich glaube, ein Field Goal hat er daneben geschossen, aber das sei ihm verziehen an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja. Auch so zwischen den Touchdowns, ne, war immer wieder eine starke Leistung der Defense zu sehen, dass sie eben Paderborn dort vom Feld gehalten haben. Sicherlich, Paderborn ist jetzt nicht der Maßstab in der Liga, aber trotzdem hat man da auch schon andere Dinge gesehen. Von daher hat man das wirklich sehr gut angestellt, eben auch Paderborn oft zum Punt gezwungen. Und Adam Bender hat einen Fumble verursacht, der dann von Chris Noack recovered wurde. Also ja. Ging gut voran auf beiden Seiten des Balles für Dresden.
Ja, genau, deswegen sagte ich auch, dass die Offense dann in der Halbzeit auch erstmal durchatmen kann, weil die Dresdner Defense selten lange auf dem Feld war, da sie die Paderborner immer schnell wieder runterschicken konnten. Ab und zu hat Dresden auch mal einen vierten Versuch funktioniert. Der hat jetzt, einer hat funktioniert von dreien. Aber ja, nach der Halbzeit ging es gnadenlos weiter. 63-Yard-Touchdown von Tommy Wilson, Wahnsinnsding.
Schöner Spielzug auf jeden Fall, ja. Flick, flack hin und her und ab ging's.
Ja, Paderborn, die waren ein bisschen im Zugzwang gewesen natürlich. Die lagen gut hinten und hat dann eben auf Punts verzichtet und so gut wie immer den vierten Versuch auch versucht auszuspielen. Hat eher nie so gut funktioniert.
Wenn du schon kein Glück hast, kommt auch noch Pech dazu, muss man ja sagen. Nico Barrow spielt, also auf jeden Fall das Spiel der Saison gehabt, hat einen Touchdown hingelegt und die Defense hat dann ihren Teil erfüllt. Luca Ender durfte sich eine Interception abholen, die er nie selber zurückgetragen hat, aber zumindest die Offense dann so nah an der Endzone war, dass Nico Klein noch einen Pass-Touchdown hinterherlegen konnte. Und ja, wie gesagt, am Ende im vierten Quarter war dann lustiges Durchtauschen angesagt. Da kamen dann einige Backups. Marvin durfte aufs Feld, eben auch die Running Backs. Also Yasan hat gespielt. Auf den Receiver-Positionen waren Backups drauf. War auch gut anzusehen, dass die eben noch mal ein paar Spielzeiten bekommen. Da entstehen natürlich auch andere Lücken. Und so hat dann mit noch 3 Minuten 20 auf der Uhr Paderborn noch einen Offense-Touchdown erzielen können. Aber das war dann auch, Makulatur am Ende bloß noch.
Genau, also zusammenfassend kann man sagen, es war ein super starkes Spiel von den Monarchs. Die haben nochmal vor den Playoffs alles rausgeholt und haben nochmal gezeigt, dass sie auch verdient auf dem zweiten Platz sich dann nun manifestieren konnten mit dem Spiel. Und ja, ich denke, mit der Leistung kann man gestärkt in die Playoffs und mit breiter Brust in die Playoffs gehen.
Ja, das denke ich auf jeden Fall auch.
Was war denn dein MVP des Spiels? Da sind ja echt einige Leute positiv aufgefallen.
Ja, definitiv. Also ich würde gern irgendwie so 4 teilen und so ein bisschen an die Leute verteilen, weil im Endeffekt fällt es heute wirklich schwer. Es kann aber ganz am Ende kann es nur einer sein, der die ganz große Trophäe gibt, und das ist Nico Barrow. Ne? Wenn man mal auf seine Statistiken guckt, 173 Rush Yards, zwei Rushing Touchdowns, 110 Reception Yards und zwei Touchdowns. Also der hat auf jeden Fall das Spiel der Saison gemacht. Und das waren ja nie nur die Touchdowns und die Läufe sind ja nie bei der 100 Mal gelaufen ist. Da hat er wirklich mehrere Läufe über 30 Yards und den einen über das halbe Feld, ich glaube 60 Yard tief oder sowas, was er gelaufen ist. Also ja, Nico Barrow, Mann des Spiels auf jeden Fall.
Ja, aber insane. Auch wie gesagt, andere haben noch rausgestochen. Die beiden, also Luca Ender und Angelo Drück mit den Interceptions war stark. First Fumble von Adam Bender und ein Sack. Aber ich gehe dann einfach mal mit Stephen Duncan, den hatten wir jetzt lange nicht mehr, den haben wir auch lange öfter extra nie genommen, weil er gerade am Anfang der Saison eigentlich ständig Kandidat gewesen wäre. Ich nehme heute mal wieder, der hat 274 Yard geworfen und 4 Touchdowns zu einer Interception, auch ein gutes Spiel abgeliefert.
Ja, definitiv verdient, wie gesagt.
Und das ja quasi mehr oder weniger in 3 Quartern, also am Ende hat er dann, naja, oder ja, 3,5 Quartern.
Also völlig gerechtfertigt, man ist viel schwer, dort einen MVP rauszupicken bei dem Spiel. Ja, aber das sollte es sein mit der Vergangenheit. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft und was unsere Gäste mit unserer Zukunft zu tun haben. Da werden wir da jetzt mal reinhören, denke ich, oder?
Jo.
Ja, ihr habt es ja schon gelesen. Heute haben wir mal Special Guest zu Gast. Wir haben mal wieder 2 Gäste und da die wirklich total special sind, würde ich sagen, Jungs, sagt einfach mal selber Hallo.
Guten Tag, da haben wir hier einerseits den Florian Finke da.
Schönen guten Tag. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Herrn Jonas Gatschek da.
Ja, das war wie einstudiert, herrlich. Grüße euch, Jungs.
Als hätten wir es vorher besprochen, wer weiß das schon. Jetzt ist natürlich die nächste Frage. Was macht denn ihr hier bei uns im Dresden Monarchs Podcast?
Naja, also es war der 30.07. lauer Abend. Ich sah mit meiner Familie, saß ich an der Elbe. Und da hat mich der Florian Finke angerufen und gemeint, dass bis zum 31.07. die Deadline ist, dass Leute in der GFL einen Spielerpass unterschreiben. Und dass ich unbedingt am nächsten Tag noch zum New York gehen soll und dann halt für die Monarchs spielen soll, wenn es in Berlin vorbei ist. Und ich denke, deswegen bin ich jetzt auch wieder bei euch im Podcast.
Oha, ja. Na sowas.
Das ist ja schön zu hören. Und Flori, wie kam es bei dir zu der Überlegung, wieder nach Dresden zu kommen?
Naja, im Zuge des ganzen Leipzig-Dings wurde ich dann natürlich von mehreren Vereinen angeschrieben und da war halt auch neben Berlin auch Dresden dabei. Und nachdem ich aber in Berlin schon unterschrieben hatte, und da hatte der liebe Coach Eric dann nochmal die Idee gehabt, naja, es gibt noch da eine Möglichkeit und mehr muss ich dazu nicht sagen, deswegen bin ich hier im Podcast.
Herrlich, also Jungs, Mädels und alle da draußen, die uns so fleißig hört, die Katze ist aus dem Sack, wir haben Neuverpflichtungen zu vermelden. Jonas Gatschek und Florian Finke dürfen sich wieder das goldene oder weiße Dress, je nachdem, anziehen.
Aber das sind auch noch nie alle neue Verpflichtungen. Ne? Ihr habt noch jemanden mitgebracht. Also haben wir jetzt, glaube ich, noch nie erwähnt. Ihr wart jetzt vorher bei der ELF, bei den Thunder. Und die sind jetzt, glaube ich, durch mit der Saison.
Auch das richtig, ja.
Ne? Und da habt ihr noch jemanden mitgebracht von dort.
Ja, genau. Also wir haben den Jonas Schultes mit im Gepäck. Der Jonas hat mit mir in Leipzig schon gespielt, ist dann nach dem Folden mit mir nach Berlin gewechselt. Und dann hatte ich die Idee mit dem Wechsel nach Dresden und da konnte ich den Jonas einfach nicht in Berlin zurücklassen. Und naja, der andere Jonas hat ja schon erzählt, wie es dann lief und ja, wie gesagt, es ist alles ein bisschen auf meinen Mist gewachsen und die Jungs haben einfach gesagt, komm, dann sind wir dabei.
Das kennt der Erik von mir. Ich habe auch immer so glorreiche Ideen und der Erik muss mit.
Ja, jetzt seid ihr auch schon seit einem Jahr gefangen miteinander, ne?
Ja, das ist total romantisch, wie du das sagst.
Das Zweite ist schon fast zu Ende.
Ja. Also, Flori, das hast du sehr schön gemacht, dass du den armen Jungen nie in Dreckschen Berlin gelassen hast, sondern den jetzt in eine wunderschöne Stadt bringst. Also, das ist total großartig. Wir freuen uns herrlich mit Jonas Schulte, mir noch der Vollständigkeit hat, aber Linebacker ist der Gute, ne? Da können wir auf jeden Fall auch nochmal die eine oder andere Unterstützung gebrauchen.
Ja, und unabhängig.
54 tragen.
Die 54 würde er tragen?
Genau.
Okay. Ja, Erik, du hast es schon gesagt, wir haben noch einen anderen Neuzugang. Der war jetzt schon mal zumindest am Spielfeldrand zu sehen.
Genau, der kam jetzt auch von der ELF, von den Munich Ravens, der Nick, Harry Tonenko.
Richtig, ein ehemaliger Jugendspieler, der dann ein bisschen durch Deutschland getourt ist. Ich weiß gar nicht ganz genau, wann er in der Jugend gespielt hat. Müsste ich jetzt nochmal nachlesen, aber der hat auf jeden Fall viel Erfahrung mitgebracht und ist jetzt auch nochmal in Dresden angekommen. Ja, cool. Das ist auf jeden Fall.
Spiel, ne?
Wie bitte?
Er hat ja schon mal für Dresden gespielt, wie ich gehört habe.
Ja, in der Jugend und in der GFL, glaube ich, im 2007 oder 2008. Ich weiß es eben auch nicht ganz genau, wann er da war.
Ja, schön. Welcome back.
Aber also es ist ja schon mal eine großartige News, auf jeden Fall, dass ihr beiden wieder da seid. Ich persönlich bin da auch ziemlich Fanboy-mäßig unterwegs und habe mich riesig gefreut, als die Nachricht bei mir einflatterte. Wie ist es da jetzt für euch? Ihr habt ja vorher, also Jonas, du hast ja in Berlin gewohnt und studiert. Du bist jetzt wieder zurück in Dresden, hast du uns schon verraten. War das auch so ein ausschlaggebender Punkt? Du hast gesagt, du bist eh wieder hier, da kannst du auch nochmal für die Monarchs spielen. Oder war das
ja, tatsächlich so ein bisschen in der Art? So, also ich meine, ich habe ja trotzdem mal die Monarchs verfolgt und mir sagen, was da gemacht wird. Und war halt auch immer so ein bisschen mit einem traurigen Auge, weil ich ja auch ein bisschen die Jungs halt da vermisst habe und man dann halt gesehen habe, wie die zusammen spielen. Und da ich halt ja auch mit Blick auf die Nationalmannschaft irgendwie Ende Oktober da mich ja ganz gerne auch fit halten will, ist es ja dann so, dass ich ja mehrere Fliegen da mit einer Klappe schlagen kann.
Das ist klar. Und Flori, bei dir, du warst nie weg aus Dresden, richtig? Oder warst du immer nur zum Training und zum Spiel bist du da gependelt?
Ganz genau. Ich bin immer zum Wochenende hin zu den Städten gependelt, wo ich dieses Jahr gespielt habe. Und unter der Woche habe ich hier gearbeitet und gelebt. Also für mich ist es keine große Umstellung. Ich freue mich eigentlich, dass ich nicht mehr so viel fahren muss.
Das ja, stimmt. Du sprichst es an. Du hast ja quasi in dieser Saison, also jetzt dann mit den kommenden Spielen, in drei verschiedenen Teams gespielt. Das hat man ja sicherlich auch so vorher nie erwartet, ne?
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch in meinem Wechsel zu Dresden mit berücksichtigt, dass es, glaube ich, noch nie viele Spieler gab, die in einem Jahr für drei Teams gespielt haben.
Neuer Rekord.
Endlich mal. Noch ein Rekord für Dresden dieses Jahr, ja, wunderbar.
Ganz genau.
Wie war aber so jetzt so, ihr habt ja nun beide ELF und GFL den Vergleich für euch persönlich so größter Unterschied und die Erfahrung, die man da sammelt in den beiden Ligen?
Na, also auf jeden Fall so diese Internetpräsenz ist ja schon eine andere in der ELF. Also das ist ja einfach zum Beispiel, dass ja die Spiele so ein paar Stunden danach schon irgendwie als Highlight zusammengefasst ja irgendwie bei YouTube zu finden sind, ist ja ganz cool. Dann allein schon die Qualität irgendwie von den Bildern ist halt schon nochmal irgendwie zwei Schritte weiter, weil einfach viel mehr Fotografen da rumrennen. Dann zum Teil sind einfach auch mehr Zuschauer bei den Spielen. Also in Prag war es jetzt nicht so der Fall. Aber zum Beispiel das letzte Heimspiel jetzt in Berlin waren irgendwie auch 5000 Leute da. Das war schon ziemlich cool. Also das war halt schon nicht schlecht. Und sonst dann natürlich die Quarterlänge ist halt einfach schon mal ein Unterschied, dass man insgesamt ja ein Quarter länger spielt. Das fand ich persönlich aber eigentlich ganz angenehm. Also mir hat das ganz gut gefallen. Dann, ja, auch der andere Kickoff war auch spannend mal zu spielen, fand ich. So, also das war schon interessant. So von denen, was ich halt erlebt habe, so, ich meine, man spielt ja trotzdem häufig gegen recht gute Europäer oder amerikanische Receiver. Also da hat sich so für mich jetzt auf der Corner-Position, fand ich nicht so viel getan. Und dadurch, dass halt in der GFL ja auch gerade das mit diesen Amis gibt, mit Dual-Passports, hat man halt noch mal ein bisschen mehr irgendwie Leute auf den Skill-Positionen, die halt da herausstehen, fand ich in der GFL.
Okay, ach, das ist dort quasi unterbunden in der ELF mit den doppelter Staatsbürgerschaftsgeschichte, oder?
Ja, also man darf schon trotzdem eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, glaube ich, aber es ist halt nicht so, dass man halt, als wenn man in Amerika angefangen hat, Football zu spielen, dass man als Europäer zählen kann. Also es kommt darauf an, wo man angefangen hat, Football zu spielen.
Okay, und ja, eben ja. Wo man geboren ist. Ja, gibt ja fast schon Sinn, würde ich ehrlich gesagt sagen, aber schwärmen wir uns mal nie. Wir haben da ja, glaube ich, auch einen Fall bei uns. Jetzt habe ich den Namen gar nicht parat.
Guck mal nach.
Er durfte nicht in der ELF spielen als Europäer und das durfte er ja in der GFL. Und das sind so Sachen, wo es dann halt schade war, dass es diese Regel gab.
Mhm. Flori, wie war es bei dir jetzt auch vor allen Dingen mit dem Vergleich Leipzig-Berlin jetzt? Sicherlich auch nochmal eine andere Geschichte, weil Leipzig hat ja auch immer ein bisschen mit den Zuschauerzahlen zu kämpfen.
Also anfangs würde ich jetzt erstmal zum Unterschied zwischen der ELF und der GFL für mich jetzt persönlich reden. Hm. Dann zu Leipzig und Berlin, das denke ich mal ein bisschen ausführlicher dann.
Immer frei rein da.
Auf jeden Fall als allererstes die Quarterlänge. Das war auf jeden Fall ein eklatanter Unterschied. Und dann vor allem für mich erst sogar die neuen Regeln.
Ja, warte, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, aber weil Jonas es ja auch schon sagt, also ihr habt quasi 4x15 Minuten und nie 4x12 Minuten gespielt, ne?
Genau, genau.
Richtig.
Ja, und das merkt man halt wirklich. Und dann halt vor allem bei den Regeln halt der Kickoff ist ein ganz anderer. Also in der GFL versucht man ja so hoch wie möglich zu kicken, dass die Leute runterrennen können und kammern können. Und in der ELF ging es eigentlich nur darum, den Ball so flach wie möglich und so weit wie möglich hinterzukicken und den Returner quasi zu einer Entscheidung zu zwingen. Und das war halt sehr eintönig. Es gab keine Onside-Kicks mehr, die man machen konnte, keine Sky-Kicks. Also es ist schon was anderes gewesen auf jeden Fall. Und dann vor allem halt auch die Länge vom PAT. Das war auf jeden Fall auch nochmal eine krasse Herausforderung, die dann auch auf jeden drauf zukam. So.
Was war da der Unterschied?
An der 3-Yard-Linie ist es ja jetzt an der 15 gewesen dann. Also statt ein 20-Yard-Field-Goal ein 32-Yard-Field-Goal. Ja, und das ist dann schon aufwendiger, sagt man so.
Ja, das erklärt auch, also ich habe jetzt mal ein bisschen noch geguckt in der Vorbereitung. Man findet jetzt dummerweise nur wirklich gute Statistiken aus deinem 21er-Jahr in Leipzig. Da sieht man auch schon auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied zu dem, was du in Dresden gemacht hast. Gut, das ist halt eine Saison, das lässt sich dann immer schwer runterbrechen, aber das erklärt natürlich, warum nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, 13 von 21 PATs reingegangen sind.
Hm. Ja, und dann auch wieder mit dem Salzstreuer vorbei.
Ja, na gut, genau. Aber da muss ich den Fink auch nochmal verteidigen, weil oh. Das Ding ist ja auch so, dass die, also das ist gerade vor allem im ersten Jahr, die Umstellung natürlich, das war ja nicht von so einer Gummiplatte gekickt, oder?
Ja, ganz genau. Das also kommt dann auch noch dazu. Ah. Willst zwar nie bloß darauf schieben, aber das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der damit reingezählt hat, warum das eine kleine Umstellung für mich war. Dann natürlich auch die Umstellung, dass ich nur gependelt bin. In Dresden war es halt alles vor Ort. Da hatte man seine geregelten Zeiten, seine geregelten Abläufe. Dann war es in Leipzig so, dass man donnerstags halt hingefahren ist, übers Wochenende im Hotel gewohnt hat, was jetzt nicht schlecht war. Aber und dann halt heim und dann am Montag wieder auf Arbeit so. Und das war halt dann 12 Wochen am Stück so. Und das ist dann schon ein bisschen hinten raus Kräfte rauben, sagt man mal jetzt mal so. Man macht es zwar gerne, weil es die Leidenschaft ist, aber am Ende macht das auch was mit eben, ne? Auch mental.
Und ja, natürlich.
Sind das einfach Sachen, die damit reingespielt haben, aber ich habe daraus gelernt, beziehungsweise bin dann besser wieder zurückgekommen, habe mich jetzt auch viel aufs Panten fokussiert, so in der ELF-Sache. Ich war ja quasi in Berlin nur als Panther eigentlich gesigned gewesen und Backup-Kicker mit Absprache vorher quasi. Weil auf der Panther-Position halt der Bedarf da war in Berlin und der Jonas auch ein wenig gestruggelt hat. Aber das ist nicht schlimm gewesen, weil ich ihn dann quasi ein wenig motiviert habe, dass er doch besser kickt. Und das hat er auch getan. Und da haben wir uns sehr gefreut drüber, dass das so geklappt hat miteinander. Und hierbei auch Grüße an Jonas, wenn du ihn hörst, den Podcast. Noch von uns beiden. Und ja. Genau, und der größte Unterschied eigentlich zwischen Leipzig und Berlin war eigentlich, dass in Berlin eine gewisse Struktur vorhanden war, die in Leipzig nicht vorhanden war. Und darüber, und das war's, was ich dazu sage. So.
Besser ist, bevor wir hier eine Stunde lang über dieses Thema dann noch reden, wahrscheinlich. Ja. Nee, ich habe auch mir nochmal deine Statistiken aus der Dresdner Zeit angeguckt. Ich glaube auch ein Punkt, warum du nochmal nach Dresden gekommen bist, du willst die 30.000 Kickoff-Yards noch voll machen, oder? Weil du bist jetzt bei 29.816. Da fehlen bloß noch 200.
Also das sollte zu machen sein.
Das hoffe ich doch. Das denke ich doch. Ja. Ja,
mit 500 Punkten wird es ja schwierig werden. Ne? Ich glaube, ich habe laut Statistik 59 Punkte bis zu 500. Das wird schwierig, denke ich mal, in 3 Spielen.
Da müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal die Statistiken aufmachen. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen.
Ja, also zumindest in diesem Jahr wird es schwierig. Schauen wir mal, was da kommt. Ne? Ja, nee, dass du ein sicherer Kicker in der GLF bist, also du bist laut Statistik viertbeste GFL-Field-Goal-Schütze und Rang 3 bei den PATs, also du warst ja auch eine Weile dabei. Da ist ja auf jeden Fall genug Routine da.
Ja, genau so ist das. Und als Kicker ist es ja auch einfacher, sage ich jetzt mal, wenn man kein Playbook lernen muss, man hat quasi seine Abläufe, man muss sich nur mit dem Holder und mit dem Snapper quasi anfreunden, beziehungsweise in diese Motion reinkommen und dann läuft das. Da kann man von jetzt auf gleich bei einem anderen Team kicken. Das ist halt ein großer Vorteil, der auch meine Position mit sich bringt.
Genau, das unser Holder ist ja Erik Seidel. War das damals zu deinen Zeiten auch schon so gewesen oder war das dann jemand anders?
Ganz genau.
Ah ja, das ist so, da kennt ihr euch ja innen auswendig.
Ja, wir freuen uns schon auseinander. Und der Erik ist so sehr froh, dass er jetzt nicht mehr auf der rechten Seite sitzen muss beim Holden. Ah. Das war ein Linksbein gewesen und das mag der Erik nie so gerne.
Okay, interessant.
Wie ist das jetzt eigentlich so als Jonas Georgi, der muss man ja sagen, der kommt sich jetzt glaube ich langsam ein bisschen verarscht vor, erst kriegt er den Ami-Kicker vor die Nase gesetzt, jetzt kommst du zurück. Wechselt ihr euch dann trotzdem ab oder ist es jetzt schon deine Position und Jonas muss noch ein bisschen lernen?
Ich weiß nicht, was Coach Erik vorhat. Also so detailliert haben wir noch nie drüber gesprochen. Wir haben auf jeden Fall beide Practice-Raps genommen, also Wir werden sehen, was rauskommt. Lasst euch überraschen.
Gibt's Menschen noch eine kleine Überraschung, ja. Das ist gut. Ja, weil wir immer heute nur über Jonas und Jonas reden, darf Jonas jetzt auch noch mal reden. Hast ja jetzt quasi zum dritten Mal in Folge die Chance in den German Bowl, beziehungsweise mittlerweile heißt er ja Arima GFL Bowl, präsentiert von Tag 24, einzuziehen. Ja, ist das auch so ein bisschen Druck, eine Drucksituation, wo du jetzt sagst, ja, ich will unbedingt jetzt wieder ein drittes Mal auch dorthin gehen, oder ist das eher so ein Ding Spiel für Spiel?
Ja, also für mich ist jetzt, also ich denke jetzt noch nicht an den German Bowl, ehrlich gesagt. Also an den Arima GFL Bowl, aber ich denke, also es ist vor allen Dingen so, jetzt mit Blick auf das Spiel jetzt am Wochenende, das ist für mich schon sehr aufregend. Also allein schon, da ich ja letztes Jahr gegen Dresden zweimal gespielt habe, so, und jetzt halt nochmal ein Jahr weg war und halt meine ganzen Freunde noch da sind und so, das ist schon sehr aufregend, da irgendwie jetzt da sich wieder unter Beweis zu stellen, irgendwie ein bisschen, ne? Und ja, das ist halt eher, also darüber denke ich zurzeit mehr nach, so, wenn es in German Bowl geht, das wäre natürlich voll cool irgendwie, aber ich meine, das ist ja noch ein weiter Weg. Ich meine, wenn Hall im Halbfinale warten würde oder die Rebels dann vorbeikommen würden, das wäre ja auch nochmal ganz schön eine Hausnummer. Und ich meine, hat nicht Saarland jetzt auch irgendwie gegen Schwäbisch Hall gewonnen? Also
genau, ja. Das
auch, glaube ich, alles kein Selbstläufer werden, so bis zum German Bowl, ja?
Ja, Saarland kommt auf jeden Fall mit genug Rückenwind. Ich glaube, die haben jetzt 5 Spiele hintereinander gewonnen und teilweise auch ziemlich deutlich. Also ja, da haben wir schon auf jeden Fall gut zu tun. Also ihr ja, dann in dem Fall.
Genau, zumal wir ja in der zweiten Saisonhälfte zumindest ein bisschen abgebaut haben. Immer noch gutes Team, aber unterschätzen können wir auf jeden Fall jetzt keinen mehr. Und Playoffs ist ja nochmal, als geht's
500 los. Alles perfekt so. Man muss da erstmal jetzt so ein kleines Tal haben, noch so ein bisschen nochmal zeigen den Gegner, dass man vielleicht doch einholbar ist, und dann zum Playoffs dann nochmal Vollgas geben.
Ja, stimmt, Markus, das erinnert mich an eine Saison von den Steelers damals. Da hast du dich immer aufgeregt. Du hast immer gehofft, dass die vor den Playoffs nochmal verlieren.
Naja, und dann sind sie, ich glaube, 11-2 oder so. Und dann sind sie sang- und klanglos untergegangen, aber reden wir darüber nie. ja, wir haben ja auch das Glück, es kommen ja wieder ein paar Spieler zurück. Also Austin Mitchell ist ja nun endlich wieder fit. Das hat man ja schon gemerkt, dass der auf jeden Fall gefehlt hat. Auf der anderen Seite haben wir auch wieder Verletzte zu beklagen. Es wäre ja zu schön gewesen, wenn es mal rund läuft. Ja, Luca Ender, den wirst du ja wahrscheinlich ersetzen, Jonas. Der hat sich das Kreuzband gerissen im letzten Spiel.
Ja, richtig traurig.
Das finde ich, also vor allen Dingen, weil er dieses Jahr nur endlich mal auch wirklich durchgestartet ist. Ja, bitter. Man kann nur hoffen, dass er schnell wieder fit wird und nächstes Jahr wieder angreifen kann.
Ja, aber Luca ist Teamplayer durch und durch. Er hat mir auch schon geschrieben, dass wir uns morgen dann vom Training treffen und dass er mir noch ein bisschen was vom Playbook erklärt. Also den kriegt man nicht unter.
Ja, sehr schön, zu hören. Das ist das Beste, ja. Leon Otto hat auch mal durchblicken lassen, dass er so Day-by-Day-Entscheidung ist. Mal gucken, ob wir den schon wieder auf dem Platz sehen werden. Würde mich tatsächlich überraschen, muss ich ehrlich sagen. Aber es würde mich auch sehr freuen, wenn er natürlich wieder spielen kann. Nach seinem.
Ja, der ist auch krass abgesteppt dieses Jahr.
Ich glaube, Wadenbeinbruch oder Schienbeinbruch oder sowas hat er sich ja in Potsdam zugezogen. Das war bitter, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Er hatte bis dahin echt eine gute Saison bisher gezeigt. Ja. Was gar nicht so einfach ist, hinter Austin trotzdem noch irgendwie mal zu glänzen quasi. Und das hat er aber ganz gut.
Auch irgendwie, also Steven, ich kenne ihn jetzt noch nicht persönlich, aber so was ich auf dem Feld gesehen habe, ist der ja auch ganz schön anspruchsvoll, was er von seinen Receivern dafür will, oder? Also das ist, glaube ich, auch, also sowas kognitiv auch, glaube ich, eine Herausforderung, nicht nur physisch damit zu halten.
Kann ich mir vorstellen. Also ich kann es natürlich auch nie beurteilen, aber so wirkt es zumindest auch an der Sideline, wenn das dann wenn die Offense runter musste, dass da Austin auch gleich mit seinen Receivern die klar zur Seite nimmt und nochmal erklärt irgendwie, was da schiefgelaufen ist oder so. Also so wirkt es auf jeden Fall. Das kann schon sein, dass er da anspruchsvoll ist und seine Erfolge und seine Zahlen unterstreichen ihn da ja auch auf jeden Fall. Ne?
Das ist richtig. Ja, so Jungs, wir wollen euch hier auch gar nicht lange aufhalten. Ihr solltet ja eigentlich nur mal kurz Hallo sagen, dass alle Bescheid wissen, dass ihr wieder da seid. Und jetzt werden wir euch hoffentlich ja am Wochenende schon wieder auf dem Platz sehen. Aber bevor wir euch hier rausschmeißen, wir haben immer noch ein kleines Tippspiel hinten dran hängen für den nächsten Gegner. Jonas, du warst ja bei uns in der Offseason schon mal zu Gast, also du kennst es auch noch nie. Es ist ein ganz einfaches Plus-Minus, so wie es die Monarchs bei ihrem L'Osteria-Tippspiel halten. Und ja, damit ihr vielleicht wisst, um was es hier geht,
Fängt der Markus heute mal an, dass ich das nicht immer machen muss.
Ich habe beim letzten Mal schon angefangen, aber ich habe auch wieder gewonnen beim letzten Mal. Es ist auch gar nicht schlimm. Ja, das letzte Spiel gegen Saarland war ziemlich eindeutig. Ich glaube, es ging am Ende plus 20 oder sowas aus. Ich glaube, ganz so deutlich wird es diesmal nie werden, weil Saarland gestärkt ankommt und eben auch ja, sicherlich gelernt hat aus dem letzten Spiel. Aber nichtsdestotrotz gehe ich mit einem souveränen plus 15. So, wer von euch beiden möchte in unsere Mitte kommen?
Na, ich habe mir jetzt gerade mal angeguckt, so was die so an Punkten gemacht haben. Die haben auf jeden Fall gut losgelegt. Und aber ich denke, dass unsere Offense da deutlich mehr punkten wird, als unsere Defense zulässt. Deswegen gehe ich da mit plus 22.
Sehr schön.
Erik. Starkes Ding. Ich meinst du?
Ja.
Ich glaube, das wird ein bisschen knapper, als wir uns das erhoffen. Das könnte so ein richtiges wildes Zitterspiel werden. Ich sag mal, ich habe irgendwie das Gefühl, ein Play. Es wird plus 7 werden. Plus 7.
Und Florian.
Vielleicht muss es Florian am Ende auch entscheiden, das Game.
Ja, okay, Game-Winning Field Goal oder doch das High-Scoring-Game? Oder der, also High-Scoring-Win.
Nee, wir machen plus 17. Wir machen 2 Touchdowns und die machen ein Field Goal mehr rein.
Das klingt gut.
Sehr schön.
Da haben wir doch wieder eine herrliche Mischung. Mal gucken, wo es hingeht am Ende. Ja, wir hoffen natürlich auf ein herrliches Spiel, hoffen, dass wir euch auf dem Feld sehen und dass wir noch weit kommen in den
Playoffs. Apropos auf dem Feld sehen, damit wir euch auf dem Feld auch erkennen, wisst ihr schon, welche Trikotnummern ihr bekommt?
Leider noch nicht. Ich hoffe ja, ich habe Martin Schmidt gefragt, ob ich die 87 bekomme, um Mike Schallow da zu ehren und es dann nicht mehr so viele Nummern gibt. Das ist ja ein großer Traum, aber ich denke mal, das wird nicht durchgehen durch die Style-Polizei.
Die Style-Polizei.
Und Flori, bei dir Nummernwünsche abgegeben, oder?
Meine Nummer ist ein gut gehütetes Geheimnis.
Oh.
Okay.
Na dann, gucken wir mal, ob mal. Du wirst auch Helm und Maske tragen, dann müssen die Leute rätseln, wer es ist.
Na gut, den Kicker kennt man meistens ganz gut eigentlich auf dem Feld.
Das ist die Chance. Ja, sehr schön. Na dann, wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr da wart, dass ihr wieder da seid. Freut uns sehr. Und ja, jetzt aber raus hier, würde ich sagen.
Danke für die Einladung.
Bis Samstag, Jungs.
Macht's gut. Schönen Abend noch.
Tschüss. Ciao. So, Leute, das war da, ist doch eine herrliche Überraschung jetzt gewesen, würde ich sagen, die zwei wieder in Dresden.
Ich war total überrascht. Also ich bin es immer noch.
Was denkt ihr denn, was ich wieder für eine Fanboy-Sprachnachricht von Markus gekriegt hat, als er das rausgefunden hat? Ich dachte schon
Lass
wieder, der heult
Fanboy
am Telefon.
Lass mich Fanboy sein. Also wer heute kein Fanboy ist und vor allen Dingen bei den beiden Jungs, die da wieder da sind, also bitte, dann weiß ich auch nicht. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns heute, ne? Wir wollen noch für euch über Saarland reden. So wäre der Satz korrekt. Und bevor wir das tun, gibt es aber eine herrliche Geschichte, die Fans organisiert haben, nämlich ein Whiteout-Game. Es ist kein ganz offizielles Whiteout-Game, aber wir Fans würden das gerne zu einem machen. Um was geht's, Erik? Erklär es uns da mal kurz.
Naja, Whiteout, ihr wisst alle, was das bedeutet, dass ihr am besten in weißer Kleidung, halt ein weißes T-Shirt oder ne, was ihr so habt, oder was Helles eben, zum Spieltag kommt, dass wir eine schöne weiße Wand präsentieren können. Und der Fanclub hat auch Equipment organisiert, und zwar so diese Klatschstangen. Ihr kennt das bestimmt von anderen Spielen, das gab's auch mal im Dynamo-Stadion von der Sparkasse verteilt oder sowas. Diese aufblasbaren zwei Dinger da, die man aneinander klatscht, die schön Krach machen, die sind halt auch in dem Fall weiß. Und ja, die werden verteilt am Eingang vom Stadion, so zwischen Eingang und Fanshop, kann man die sich abholen. Und da wäre es natürlich ganz nett, weil das aus eigener Kasse von den Fans organisiert wird, da einen kleinen Obolus zu hinterlassen. Das geht dann direkt eben, werden die Kosten damit gedeckt und was dann übrig bleibt, wird halt für Auswärtsfahrten benutzt, beziehungsweise auch dann, ich glaube, nochmal in der Jugend verteilt, wenn
genau, die wollen zu also, viel übrig ist. Wenn zu viel reinkommt, wird gespendet an die Jugend, hieß es schon. Ja, da es nun eben kein offiziell vom Verein ausgerufener Whiteout Game Day ist, wird es also keine T-Shirts oder sowas geben. Aber ihr seid ja hoffentlich von den letzten Whiteouts noch gut eingedeckt, habt vielleicht einen Trikot ersteigern können. Das war mein Glück, das kann ich auf jeden Fall anziehen. Ihr habt vielleicht ein T-Shirt abgegriffen. Wenn ihr aber all das nicht haben solltet, haben wir jetzt auch noch was Schönes für euch. Ihr habt es ja vielleicht auch mitgekriegt, Radio Monax verlost dieses Jahr gewinnspieltechnisch die schönen weißen Trikots von den Monax, speziell mit der Nummer 20 drauf, große Radio Monax Logo. Und wir haben auch so ein Trikot für euch. Hier bei uns im Podcast gibt's das. In der Größe L habt ihr die Chance, ein Trikot zu gewinnen. Erik, willst du den Leuten erzählen, was sie machen sollen?
Ja, das ist gar nicht so kompliziert. Ihr müsst da einfach den Dresden Monax und Radio Monax bei Instagram folgen. Und unter dem Gewinnspiel, was dann... Also
dem Gewinnspiel-Post, der da kommt bei den Monax?
Ganz genau. Ja, da müsst ihr eine Frage richtig beantworten. Und zwar die Frage lautet, in welchem Stadion mussten Radio Monax das ISDN-Kabel verlängern lassen?
A. In Marburg. B. In Stuttgart. Oder C. In Berlin.
Ich finde, das ist gar nicht so eine einfache Frage, aber wir haben auch zwei kleine Hinweise für euch.
Also erstmal müssen wir vielleicht erklären, was ein ISDN-Kabel ist, oder?
Boah, naja, für die Jugendmenze.
Ein Internetkabel.
Also ja, kein WLAN-Kabel, wo man drüber stolpert.
Richtig. Ehe wir das hier machen, gib den Leuten mal die Hinweise, damit die vielleicht drauf kommen.
Ganz genau. Und zwar hatten, also gegen das Team, um das es hier geht, haben wir dieses Jahr schon einmal gespielt, also da kann man ein bisschen was wegkürzen. Und wenn wenn das euch noch nie ganz reicht, dann könnt ihr noch mal in unsere 8. Folge hören, die hieß Video Kills the Radio Star, glaube ich.
Richtig.
Wo wir die Jungs von Radio Monax interviewt haben. Da wird das erwähnt, da wird die Geschichte erzählt. Also jetzt sollte es nie mehr so schwer sein für euch, das rauszufinden.
Richtig. Übrigens habt ihr dafür auch ein bisschen Zeit. Also man muss auch dazu sagen, es war jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen, dass ihr fürs Whiteout-Game dann dressed up seid, weil das Gewinnspiel läuft bis zum Arima GFL Bowl, bis zum 14.10. Dann habt ihr auf jeden Fall genug Zeit, euch hier nochmal schlau zu machen, um die Frage hoffentlich richtig zu beantworten.
Ja, dann kommen wir jetzt, würde ich mal sagen, auf die Vorbereitung für das Playoffs-Viertelfinale. Was bei uns richtig zu Hause im Superdome auf der Bernstorfer Straße stattfinden wird, am Samstag, den 23. um 15 Uhr.
Korrekt. Und da empfangen wir die Saarland Hurricanes zum zweiten Mal in Dresden dieses Jahr. Na, die haben den dritten Platz im Süden belegt mit 9:3, wie übrigens auch Schwäbisch Hall mit 9:3, die Erster geworden sind, und Allgäu mit 9:3, die Zweiter geworden sind. Ja. Das ist alles nur, weil die untereinander gegeneinander komisch gespielt haben. Ja, Saarland hat gegen Allgäu direkt am ersten Spieltag verloren und gegen Dresden halt am 5. und jetzt am 7. nochmal gegen Hall und hat jetzt zuletzt 5 Siege in Folge einfahren können. Also da ist auf jeden Fall, die kommen mit breit gestärkter Brust nach Dresden.
Definitiv, denn Saarland hat ja am letzten Spieltag nochmal gegen Hall gewonnen, ne?
Richtig.
Wir haben knapp gewonnen und wäre das mit, weiß ich nicht, 14 Punkten mehr ausgegangen.
Plus 17 hätte Saarland gewinnen müssen.
Genau, dann wäre Saarland nämlich Erster geworden und dann wären wir wahrscheinlich auf Hall, glaube ich, getroffen, weil ich glaube, die Comets waren da
zementiert. Nee, dann wären wir auf die Comets. Ja, nee, ach, ich weiß es
nicht genau. Egal, auf jeden Fall hätte Saarland, hätten die fast noch Südmeister werden können, haben das Spiel gewonnen, aber eben nie genug, somit sind sie dann Dritter geworden. Aber will damit eigentlich nur sagen, dass die im letzten Spiel gegen die Schwäbischer Unicorns gewonnen haben. Und das musst du ja auch erstmal machen. Ne?
Richtig, vor allen Dingen haben die ja den Unicorns seit 2015 die erste Niederlage gegen ein Süd-Team zugefügt.
Ja, und was kann man über Saarland sagen? Also die sind eher eine Passing-Offense. Der Quarterback ist aber wiederum lustigerweise der beste Rusher. Ja. Bei Saarland. Und hat 444 Yards erlaufen, sehe ich das hier richtig?
Ja, und vier Touchdowns, das ist eine sehr schöne Quote. Auf jeden Fall.
Ja. Also das ist für einen Quarterback mal nie so schlecht, würde ich sagen.
Ja, weiß ich aber auch nicht, was das über deine Offense aussagt, wenn der Quarterback der beste Rusher ist. Aber naja, den Offense-Koordinator scheint es nicht zu stören.
Ja, oder was dann bei der O-Line, ob da, naja, ich würde sagen, das findet unsere Defense dann raus.
Ja.
Wir haben gegen Saarland schon in der Geschichte schon dreimal gespielt und jedes Mal ging das zugunsten der Dresden Monarchs aus.
Das ist zuletzt eben auch diese Saison wieder, ne? Da gab es ja dieses herrliche Rekordspiel von Stephen Duncan. mit, ich glaube, 9 Passing-Touchdowns.
Ja.
Und am Ende hat man 62-32 gewonnen. Da können sie gerne anknüpfen an das, was sie in der Saison gemacht haben.
Ja, wir mussten ja immer punten gegen Saarland in dem Spiel.
Richtig, ja. Und haben aber auch 3 Quarterback-Sacks erzielt. Also ich denke mal, der QB von Saarland, Robert Rowell, wie auch immer man das aussprechen mag.
Robert Rowell, würde ich sagen.
Könnte auch sein, ja. Der wird sich nie so gerne an das Spiel zurückerinnern. Hat,
okay, eine schlechte Leistung hat er selber da gezeigt. Er hatte da 275 Yard, 4 Touchdowns zu einer Interception, ist selber 75 Yard gelaufen. 25 von 37 angekommen. Also für ihn war das eigentlich ein ganz gutes Spiel.
Ja, aber ich denke mal, trotz alledem wird er am Ende sich sagen, irgendwas ist da hier richtig schief gelaufen, ne?
Ja.
Ja, guck mal da einfach mal, welche Spieler ihn da jetzt vielleicht besser unterstützen sollten oder unterstützen werden. Ist ja dieses, das hatten wir ja in der Vorbereitung der Saison schon angesprochen. Geht es um das Wide Receiver Quartett. Die 4 sind Wide Receiver James Prania, der Wide Receiver Jan Peach und der Wide Receiver Marian Menden. Neben dem Wide Receiver Marvin Fuchs, damit es 4 wären, habe ich jetzt alle genannt. Die 4 Wide Receiver, die da alle herausragende Statistiken haben, zum Beispiel James Prania, der mit über 1000 Yards und schon 13 Touchdowns da zu Buche steht, aber auch Marvin Fuchs, der nur vergleichsweise 753 Yards und 15 Touchdowns hat, also breit aufgestellt. Und Erik, jetzt deine Chance, Jan Peach, du wolltest ja das erwähnen.
Jetzt haben wir es, Jan Peach ist der Wide Receiver eben von den Saarland Hurricanes und er ist dort Teamkapitän. Und da hört gerne mal in die aktuelle Folge von This is GFL Football rein. Da ist er nämlich zu Gast und erzählt eben über die Saison und über seinen Part in der Mannschaft. Und da geht es eben auch so ein bisschen schon mal um das Spiel gegen uns. Von daher, wie gesagt, This is GFL Football in dem Podcast, hört da gerne mal rein.
Ja, aber auch auf der Defense-Seite stehen ein paar Spieler, die man im Auge behalten sollte. Erik, willst du uns dazu was sagen, bevor ich hier alle Spieler alleine erzähle?
Ja, gerne. Und zwar haben die da einen super starken Linebacker, der Samuel Vieira. Der hat jetzt schon 101 Tackle auf seiner Liste stehen und 4 Quarterback-Sacks und 10 Tackle for Loss. Also der Typ ist brandgefährlich. Dann sticht noch außerdem sticht noch hervor der Defensive Back Tim Frötschel mit 78 Tackle. Der hat schon 2 Fumble aufgesammelt und auch eine Interception gefangen.
Und der junge Mann, der jetzt kommt, ist mir vor allen Dingen bei den Highlights gucken vom letzten Spieltag besonders aufgefallen.
Ja, und zwar der Defensive Back Jonathan Röbuck, wie auch immer. Der hat nämlich 2 Interceptions gefangen, und zwar für 120 Yard, und zwar gegen Hall im letzten Spiel einen 100-Yard-Interception-Return-Touchdown und einen 100-Yard-Missed-Field-Goal-Return-Touchdown. So. Also, der kann laufen, ne? Der hat Forrest Gump, ne?
Definitiv. Also, das kann man schon erwarten. Da gibt es so ein paar Kandidaten bei Saarland in der Defense. Zu denen sollte man lieber nie werfen oder da aufpassen, dass unsere Receiver gute Hände haben, wenn sie bei denen in der Nähe sind.
Ganz genau. Also wie gesagt, da sind echt ein paar gute Jungs unterwegs. Die sind mittlerweile echt eine eingeschworene, funktionierende Mannschaft. Das dürfen wir nie auf die leichte Schulter nehmen. Ja, wir als Zweiter im Norden gegen den Dritten aus dem Süden, also das ist schon auf Augenhöhe.
Ja,
auch wenn wir deutlich im Hinspiel gewonnen haben, also in der Regular Season. Aber ja, die sind, wie es mal gesagt, 5 Siege am Stück, die sind heiß.
Ja, und ich denke mal, die werden auch mit genug Wut im Bauch kommen, da sich eine Wiedergutmachung in Dresden abzuholen und nie nochmal so unterzugehen, mehr oder minder. Ja, und bevor wir jetzt hier dann nur endlich mal heute zum Ende kommen, ich habe schon wieder die Vermutung, das wird schon wieder eine übertrieben lange Folge, machen wir nochmal einen kurzen Abstecher. Wir haben es ja letztes Mal schon getan, aber jetzt stehen ja die Playoffs komplett fest und da wollen wir doch mal reingucken, wer denn wann jetzt wie gegen wen spielt.
Genau, das gehört der Vollständigkeit halber dazu, auch wenn es Markus seine Spezialität ist, zu sagen, dass wir zum Ende kommen und wir dann noch ein Thema anreißen. die Playoff-Viertelfinals, die sind am 23. und 24. September. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Da spielt der Erste aus dem Norden, was die Potsdam Royals sind, gegen den Vierten aus dem Süden, die Ingolstadt
Dukes.
Danke.
Und zwar am 24.09. Das ist das einzige Spiel, was am Sonntag ist, warum auch immer.
Genau, und der Zweite aus dem Norden, das sind wir, gegen den Dritten aus dem Süden, die Saarland Hurricanes, die spielen am 23.09. 15 Uhr auf der Bernie, das wisst ihr ja alle.
Richtig. Im Süden haben wir natürlich auch einen Erstplatzierten, das sind die Schwäbisch Hall Unicorns, die treffen auf den Nordvierten, die Berlin Rebels, auch am 23.09. Und bleiben nur noch zwei Teams übrig, der Südzweite, die Allgäu Comets, empfangen zu Hause die Braunschweig Lions und den Norddritten ebenfalls am 23.09. Ich finde auf jeden Fall sehr spannende Paarung dabei. Potsdam sehe ich da schon als Favoriten. Aber ansonsten, Rebels, da kommt Connor Kegi wieder bei Allgäu gegen Braunschweig. Die haben noch eine Rechnung aus dem letzten Jahr Playoff offen, auch wenn Braunschweig dieses Jahr schon gewonnen hat gegen Allgäu. Aber das wären, glaube ich, interessante Spiele auf jeden Fall.
Ja, so sieht's aus. Und wenn man dann jetzt noch einen Schritt weiter geht und Richtung Halbfinale kann man ja schon mal lunsen, da kann man jetzt nur vermuten, aber die Halbfinals werden am 30.09. und am 1.10. stattfinden. Und zwar wäre das dann in der Einpartie der Sieger von Potsdam gegen Ingolstadt würde dann auf den Sieger von Allgäu gegen Braunschweig treffen. Und das, was uns natürlich interessiert, der Sieger von unserem Spiel, wir gegen Saarland, würde dann gegen den Sieger von Schwäbisch Hall oder die Berlin Rebels spielen.
Da gibt es noch eine kleine Besonderheit. Also wenn dort Hall gewinnt, geht es mal wieder nach Hall im Halbfinale. Das kennen wir ja nur mittlerweile. Aber was auch passieren kann, sollten die Rebels ihr Viertelfinalspiel gewinnen, hätten wir tatsächlich noch ein weiteres Heimspiel. Und zwar gegen die Rebels dann halt zu Hause bei uns. Wäre natürlich also eine Möglichkeit, in diesem Fall im Viertelfinale auch mal den Berlin Rebels die Daumen zu drücken.
So sieht's aus. Und der Vollständigkeit halber am 14.10. nochmal gesagt, ist der GFL Bowl.
RIMA GFL Bowl, präsentiert von Tag 24.
Gut, okay, sehr schön, Morgens, gut vorbereitet.
Das kann ich mir einfach sich ich mir hier als Lauftext hingeschrieben.
Ja, nur rauszoomen, um das lesen zu können. Ja, und zwar findet das statt in Essen im Stadion an der Hafenstraße.
Richtig. So, jetzt haben wir es geschafft für heute. Wir machen jetzt auch mal Feierabend, reicht dann. Und hoffentlich sehen wir euch alle in Weiß am Samstag auf der Bernie, 15 Uhr Kickoff. Seid da, macht Lärm, bringt bitte noch jemanden mit, damit die Bude voll wird.
Genau, ciao, cheerio.
Tschüssi.